Liebe Freundinnen und Freunde der Nacht, liebe Trägerinnen und Träger einer Armbanduhr und anderer staatlicher Auszeichnungen, liebe Genossinnen und Genossen Bauern, herzlich willkommen zu Episode 45 von Erwachsen der Podcast vom 21.10.2025. Da sind wir wieder beieinander. Hallo und guten Abend, denn es ist Abend und es geht schon los. Es fiept im Mikrofon und ich möchte euch heute wieder einladen zu einer kleinen Rundreise durch mein kleines persönliches Universum. Und wir beginnen mit einer kleinen Inhaltsangabe, so ist es richtig, was ihr heute zu hören bekommt. Es geht, wie nicht anders zu erwarten, in diesem Podcast um mich und was in meinem Leben gerade los ist. Und als Thema Nummer eins habe ich mir aufgeschrieben, was erlauben China? Und da möchte ich gerne mal wieder ohne Schaum vor dem Mund und ohne große Emotionen über ein inhaltliches Thema sprechen. Dann habe ich als zweites Thema aufgeschrieben über das Scheitern. Und da lernt ihr vielleicht doch noch eine andere Seite von mir kennen. Dann gibt es natürlich wieder Nachrichten der Woche und die haben sich thematisch ein bisschen mit dem anderen, mit dem Thema Scheitern verbunden. Wir schauen mal, was so los war in den letzten beiden Wochen in der Welt. Damit geht's also los und ich habe vor kurzem ein persönliches Gespräch mit einem Hörer gehabt, das war wirklich sehr schön, wo wir unser gemeinsames Interesse an der Physik und an der Astronomie ein bisschen ausbauen konnten, ein bisschen uns überhalten konnten und das tut mir immer sehr gut, wenn ich so ein Feedback bekomme. Das war ja bei der vorletzten und letzten Ausgabe auch schon so und das freut mich immer sehr. Schreibt mir gerne eure Nachrichten auf allen möglichen Portalen, die es hier so gibt. Spotify natürlich mit der Kommentarfunktion oder per E-Mail oder über die Website. Wie ihr das möchtet, ich freue mich drauf und ich gehe drauf ein. Ja, was gerade los in meinem Leben ist, das wäre ja die nächste Rubrik, das machen wir mal bei Thema 2, das passt da so ein bisschen besser rein. Und ich möchte vielleicht gleich mal loslegen mit der Frage, was erlauben China? Denn wenn ihr die Diskussion der letzten Tage und Wochen verfolgt habt, dann ist euch aufgefallen, dass die CDU und die Autohersteller in Deutschland immer wieder von einem Verbrennerverbot, Verbrenner aus, Verbrennerausstieg in dieser Preislage immer reden, weil die EU, und das dazu gehört übrigens auch Deutschland, beschlossen hatte im Green Deal, dass ab 2035 nur noch Fahrzeuge mit null Emissionen im Betrieb zugelassen werden sollen, was ja nicht bedeutet, dass hier irgendwas verboten wird, sondern es geht darum, dass eine bestimmte Anforderung an Kraftfahrzeuge gestellt wird und das bedeutet, so ist es beschlossen worden, null Emissionen im Betrieb. Das bedeutet aber weiterhin, dass Fahrzeuge, die Kohlendioxid, Stickoxide und so weiter ausstoßen, dass diese ab dem Jahr 2035 in der EU nicht mehr zugelassen werden dürfen. Und das bedeutet wiederum, dass eine große Zahl von Herstellern mit ihren Produkten, nämlich mit Verbrennungsmotoren, ein Problem haben. Die wären nämlich von dieser Regelung betroffen. Es ist also kein explizites Verbot von Verbrennungsmotoren, sondern ganz egal, was für ein Motor es ist, er darf einfach null Emissionen an Schadstoffen im Betrieb haben. Und die Fahrzeughersteller hatten genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten, denn auch für die Flotten gibt es bestimmte Vorgaben und diese Vorgaben preisen einen hohen Anteil an emissionsfreien Fahrzeugen ein. Ich will hier dir das Reizwort noch gar nicht nennen, sondern einfach nur eben emissionsfreie Fahrzeuge. Was jetzt schlau gewesen wäre, sich vorzubereiten. Das wäre jetzt schlau gewesen, weil der Plan war ja klar, so 2035, das ist jetzt in 10 Jahren, Also stellen wir uns mal darauf ein, dass unsere Flotten bestimmten Höchstausstoß haben dürfen und dass ab 2035 eben dann die Neuzulassung eben null Emissionen im Betrieb haben dürfen. Nein, was machen wir? Wir diskutieren und diskutieren und diskutieren. Also ich nicht, weil für mich ist das ein deutliches Ziel, ein deutliches, klares Ziel. Wir diskutieren also immer noch darum, dieses Verbot, sogenannte Verbot, was es ja nicht ist, also diese Regelung wieder aufzuweichen, den Herstellern mehr Zeit zu geben. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen heben über Europa hinaus, macht das alles überhaupt Sinn? Wer soll diese Autos eigentlich kaufen? Und dann richten wir den Blick mal nach China. Denn China war in den letzten Jahren der Markt, den die alle deutschen Autohersteller angepeilt haben. Volkswagen Group hat etwa bis 2023 etwa 3,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. BMW Group 826.000, Mercedes 683.000. 765.000 und so weiter und so weiter. Also die gesamte ausländische Autoindustrie hatte etwa 2019 zum Beispiel einen Marktanteil in China von 60%. Aber es hat sich etwas geändert und man kann mal zusammenfassen, dass die Chinesen, natürlich auch unterstützt durch die Regierung und die Politik, die diese Regierung macht, dass die Chinesen mittlerweile einen Anteil von Neuzulassungen haben von 40% an reinen Elektrofahrzeugen und Hybriden. Und das liegt nicht nur am Umweltbewusstsein, dass das so gekauft wird, sondern am Preis-Leistungs-Verhältnis, an digitaler Ausstattung und dann erst kommt die staatliche Förderung. Denn Marken wie BYD, NIO, Li Auto, XPeng oder Aito bieten sehr attraktive und technologisch überlegene Fahrzeuge und zwar in allen Preisklassen an. Und die deutschen Hersteller, die sich daran versuchen, ihre lokalen, also in China gebauten, reinen Verbrenner und Hybridfahrzeuge anzubieten. Die sind meist teurer. Diese Fahrzeuge sind weniger softwarezentriert und erscheinen auch später als die chinesische Konkurrenz. Die brauchen einfach länger. Und ich fahre, jetzt kommen wir mal zur eigenen Erfahrung, ich fahre ein deutsches E-Auto von Volkswagen und ich sage immer so gern, das ist ein Auto, was ein Autokonzern gebaut hat, der nichts von Software versteht. Denn die Software in diesem Auto ist grottenschlecht. Grottenschlecht, also alles, was so über das reine Fahren hinausgeht, ob es jetzt der Assistent ist, der mit mir spricht und mich nicht versteht, ob es Funktionen sind, die eigentlich freigeschaltet sind und wo man mir immer wieder nennt, sie ist das ja, sie sagt mir das immer wieder, ich müsse dieses und jenes freischalten, wenn ich dann frage, wo finde ich das, dann kann sie mir nicht antworten. Also das ist eine andere Nummer. Ne? So, und wir Deutschen, sind also bei diesen Elektroautos oder bei diesen Hybriden sind wir schon von der Software her ziemlich weit hinten. Ja, wir versuchen, die Deutschen versuchen zwar, Volkswagen, BMW, Mercedes, haben einfach sehr, sehr, sehr lange auf ihre Verbrenner gesetzt und versuchen es ja immer wieder noch. Ja. Und dann haben sie versucht, in China durch Joint Ventures mit XPeng und Leapmotor und so weiter gegenzusteuern. Aber die Folge ist, jetzt reden wir von China, dem vielleicht größten Automarkt der Welt, die Verbrenner bleiben einfach stehen. Die kauft niemand mehr. Und deswegen ist die Frage, was das soll, hier in Europa vielleicht noch 5 oder 10 Jahre an den Verbrennern Geld zu verdienen, unsere Luft zu verpesten und dann ja unweigerlich doch in eine Transformation zu laufen. Das ist die gleiche Frage, die mich umtreibt, warum in der CDU solche Tendenzen zur Kernkraft aufkommen, warum die Entwicklungen, die unter der Ampel beim Umweltschutz erreicht wurden, wieder zurückgedreht werden. Es geht einfach nur darum, dass die weiter ihre Kohle mit Technologien machen, die nicht nur veraltet sind, sondern die umweltschädlich sind und die den Menschen tatsächlich schaden. Zusammengefasst kann man sagen, die Chinesen kaufen Elektrofahrzeuge und Hybride und deutsche Hersteller, die keine gleichwertigen Fahrzeuge anbieten können, bleiben auf ihren Verbrennern sitzen. Was erlauben diese Chinesen sich eigentlich? Also wirklich. Ja, ich werde in die Shownotes eine etwas längere Abhandlung schreiben, denn ich habe ein bisschen näher recherchiert, ein bisschen tiefer recherchiert, was ist da gelaufen in China, welche Daten liegen dem zugrunde und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch gerne informieren. Das ist nicht ganz einfache Literatur, da muss man viele Zahlen lesen und Querverweise verstehen, aber da wird klar, was auf dem chinesischen Markt einfach passiert. Ja. Das ja unmittelbar auch mit der Gesundheit der deutschen Unternehmen zu tun hat. Denn die haben dort sehr viel Geld verdient und wollen das auch weiterhin verdienen. Nur leider, muss man sagen, verdient, weil das war mit Ansage. Leider haben sie die Entwicklung verschlafen. Und ich habe mir heute vorgenommen, nicht allzu viele Nachrichten mit irgendwelchen Jubelinhalt hier aufzuführen. Es gibt sie, aber das machen wir beim nächsten Mal, weil dieses Mal ist ja auch um das Scheitern. Und hier scheitert gerade eine Strategie, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2019 ein gewisser Robert Habeck bereits vorhergesehen hat, dass das so scheitern wird, weil schon damals war klar, dass Elektroautos die Zukunft sein werden und dass die Investitionen, die die deutschen Anbieter in dieses Segment geben, viel zu gering sind. Und jetzt versuchen sie es nachzuziehen, stellen mal ein BMW X7 vor, wo der allerschönste und tollste sein soll. Läuft auch nicht so gut in China. Deswegen schauen wir mal. Genau, das also unter dem Stichwort, was erlauben China. Ihr findet, wie gesagt, die Daten dazu in den Shownotes. Ja, über das Scheitern, so heißt der nächste Punkt, den ich hier auf meinem Sendungsplan habe. Ein Schluck vom Kaltgetränk. Wie komme ich darauf? Dieser Podcast heißt Erwachsen, der Podcast. Und zum Erwachsensein gehört das Scheitern. Mein letztes Scheitern ist gerade mal einen Tag her. Und es hat mich sehr mitgenommen. Und wie gesagt, ihr lernt mich jetzt noch von einer anderen Seite kennen. Ich komme ja meist so organisiert herüber, strukturiert und so weiter. Aber ich kann auch anders war. Jedenfalls, ihr wisst ja inzwischen, wenn ihr diesem Podcast folgt, dass ich umgezogen bin. Ihr wisst, dass ich hier, anders als erwartet, keine Küche vorgefunden habe und dass ich also jetzt sozusagen diese Küche langsam zusammenstoppeln muss, um wieder in einen Wohlfühlzustand zu kommen. Das komischerweise macht mich das sehr an, dass meine Küche so unfertig ist. Ich habe so einen Monk, ne? So, da geht es nämlich los. Ich habe so einen Monk und der möchte immer, dass alles ordentlich ist. Das ist wahrscheinlich eine Prägung aus meiner Kindheit. Meine Mutter legte sehr großen Wert darauf, auf Ordnung. Und ich war ja immer der Unordentliche, der Unzuverlässige und so weiter. Also die Küche. Ich habe vor einer Woche, und auch das gehört zu mir, so eine Art Aktionsanfall gehabt. Und bin am Samstagmorgen in die nächste größere Stadt gefahren, zu einem Elektronikanbieter und habe mir einen Geschirrspüler gekauft. Hab dann am Samstag noch Sonnabend, sagt man ja hier, am Sonnabend noch die notwendigen Teile für den Anschluss besorgt, denn der Wasserzulauf war ja nur einfach. Der Ablauf war nur einfach und ich habe ja schon eine Waschmaschine in der Küche stehen. Komischerweise würde die Waschmaschine ins Bad passen, aber da hat man keinen Anschluss hin gemacht. Naja, konnte mir der Vermieter auch nicht erklären. Jedenfalls habe ich diesen Geschirrspüler auch korrekt angeschlossen bekommen und hielt mich nicht für so besonders untalentiert. Also ich bin kein Handwerker, aber so ein bisschen handwerklichen Kram, das kriege ich schon hin. Also der ist tadellos angeschlossen, er läuft, er funktioniert und so ein Geschirrspüler hat ja immer zwei Funktionen. Neben dem Spülen des Geschirrs, darum heißt er ja so, kann man schmutziges Geschirr auch darin super verschwinden lassen, bis es dann gespült wird und es steht nicht in der Küche rum. Das hilft meinem Monk. Ja, und an diesem Wochenende, ich habe ja jetzt immer freie Wochenenden und deswegen habe ich da Gelegenheit zu agieren. An diesem Wochenende bin ich losgefahren und habe mir für die Küche Schränke gekauft, Hängeschränke, zwei große Hängeschränke. Und habe meine Brüder angefragt, den einen Bruder schon vor längerer Zeit, den anderen Bruder jetzt einen Tag vorher, um Hilfe. Habe leider keine Antworten bekommen und dazu komme ich dann also später nochmal beim Scheitern. Und habe dann versucht, das irgendwie alleine zu lösen. Ne? Die Idee war, Hängeschränke, so kenne ich das von meinen früheren Wohnungen auch, dass ich über dem Fliesenspiegel eine Latte anbringe, darauf die Hängeschränke dann stelle, damit die unten abgefangen werden, oben die Bohrung vornehme, die dann da reinhänge und dann ist der Küchenschrank doppelt abgefangen, nämlich einmal oben, einmal unten und dann halten die schon was aus. Okay, um diese Latte anzubringen, musste erstmal gebohrt werden. Und jetzt kommt's. Schon bei meinem ersten Bohren habe ich die Wand durchstoßen und eine Fliese im Bad beschädigt. Nüchtern betrachtet hätte ich jetzt hier aufhören müssen, weil klar ist, die Wand ist zu dünn, denn der Dübel war von der anderen Seite so zu sehen. Also das ist jetzt keine besonders dicke Wand, wahrscheinlich ist es tatsächlich nur Rigips. Aber nein, ich habe weitergemacht. Denn anscheinend war der Antrieb, das jetzt hier mal zu Ende zu bauen, viel zu groß, sodass ich noch zweimal Fliesen durchstoßen habe. Und dann war die Latte endlich an der Wand. Dann habe ich die Bohrung vorgenommen zum Aufhängen der Schränke und ich habe einfach das falsche Maß genommen. Dann hingen die Schränke an der Wand, 2 Zentimeter über der Latte. Und ich war verzweifelt. Ich war tatsächlich, wie soll ich das sagen, entgeistert. Ich glaube entgeistert, ja. Über mich selbst, dass ich das so zu Ende gebracht habe, mit gar keinem Ergebnis, weil so kann es nicht bleiben. Ich kann da weder Türen reinhängen noch Geschirr reinstellen, weil ich Sorge habe, dass diese beiden Haken diesen Schrank dann nicht mehr halten werden in dieser dünnen Wand. Sodass ich abends nochmal losgefahren bin, am Sonnabendabend, also am Samstagabend, zu Obi und zumindest für die Löcher in den Fliesen so eine Art Paste gekauft habe, womit der man diese Löcher schließen kann und überpolieren kann. Aber ich bin, und das ist das erste Scheitern, was ich jetzt hier mir eingestehen muss, ich bin tatsächlich mit dieser ganzen Aktion und mit meinem Dickkopf gescheitert. Und es hat mich wahnsinnig mitgenommen. Also es war ein furchtbarer Abend. Und dass ich jetzt so darüber reden kann, liegt daran, dass ich schon mit zwei Menschen heute Vormittag und Mittag darüber reden konnte, sodass also die ersten Emotionen auch raus sind. Aber dabei fällt mir auf, dass eben nicht nur diese Aktion mit den Küchenschränken gescheitert ist und dann rede ich noch nicht mal über die Arbeitsplatte und die unteren Schränke, da ist nämlich auch noch was zu tun, sondern auch diese Vorstellung, die ich hatte über die Beziehung, die ich zu meinen Brüdern aufgebaut habe, die sich, wo es sich zeigt, auch hier bin ich mit dem, was ich mir vorgestellt habe, gescheitert, denn ich hatte so eine Situation schon sehr viel früher, 9 Jahren ungefähr, dass ich mit dem Support meiner Eltern 16 Jahre lang überfordert war, irgendwann mit eigener Familie, mit zwei Firmen und dann noch den Support für meine Eltern zu machen. Und auch hier habe ich meine Brüder immer mal gebeten, ob sie nicht mal für ein paar Wochen übernehmen könnten, aber nein. Entweder gab es gar keine Antwort, so wie auch jetzt, oder aber eine, ich würde ja, wenn ich könnte, aber ich bin ja so weit weg, Antwort. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Überhaupt gar nicht. Ja, und das ist auch, klingt auch, es fühlt sich auch so an wie ein Scheitern. Und wie, als ob ich mir das alles viel besser vorstelle, als ob ich mir die Dinge vielleicht schön rede, jedenfalls anders vorstelle, als sie dann tatsächlich sind, wenn man mal belastbar da drauf drückt, ihr versteht mich schon, wenn man es mal unter Belastung setzt, ne, dann sieht man, kann ich sehen, das ist nicht das, was du dir gedacht hast. Wobei ich denke, dass ich das umgekehrt anders mache, denn der eine Bruder schreibt mir, ob ich morgen, übermorgen die Hunde bewegen kann, dann mache ich das. Ja, da brauche ich keine 2 Wochen Vorlauf oder irgendwas. Und den anderen Bruder habe ich gefragt, weil er im Moment ja sehr viel Zeit hat, ob er nicht mal einen Tag oder 2 Tage herkommt und mit mir das zu Ende baut. Der hält sich nämlich für den großartigen Handwerker, den ich hier hätte brauchen können. Aber auch darauf gab es keine Antwort. Und ich muss mir vielleicht eingestehen, dass eben noch diese Beziehungen zu meinen Brüdern nicht so sind, wie ich es mir vorgestellt habe, und damit auch so eine Art Scheitern sind, vielleicht. Und trifft das vielleicht auf meine anderen Beziehungen auch zu? Hat es was mit Bindung zu tun? Denn meine ersten Beziehungen sind an meiner Unfähigkeit, Bindungen einzugehen, als junger Mensch gescheitert. Ich war dazu nicht in der Lage, so gerne ich es auch wollte. Und ich komme gleich nochmal dazu, was das dann für mich bedeutet. Aber auch hier ist es sowas, dass ich irgendwie reflektiert genug bin, nicht immer an den anderen die Schuld zu geben, sondern das schon bei mir zu sehen und zu wissen und welchen Anteil ich daran habe. Und der Anteil ist eben eine Unfähigkeit. Ich weiß, wie seht ihr das? Ist eine gescheiterte Beziehung ein Ausdruck für gestörte Bindungen? Sind mehrere gescheiterte Beziehungen ein Anzeichen für gestörte Bindungen? Ich bin gestern, heute in so einer Stimmung, das alles zu hinterfragen, und immer wieder komme ich an diesen Punkt, dass mir das Wort Scheitern in den Sinn kommt. Immer wieder. Ja. Und das betrifft ganz unmittelbar auch mein Denken über meine Rolle als Vater, was ich für meine Kinder bin. Denn diese gestörten Bindungen, diese gescheiterten Beziehungen haben dazu geführt, dass ich Besuchsvater war bei meinen Kindern und auch bin. Und aus irgendeinem Blick heraus, aus irgendeinem wahrscheinlich auch sozialisierten Moment heraus, halte ich das auch für ein Scheitern. Wenn ich meine Kinder frage, dann klingt das anders. Aber wenn ich damit allein bin mit der Frage, dann ist das Scheitern da drin. Und ich fühle mich eigentlich so, als ob ich immer nur versucht habe, das Beste daraus zu machen. Und da bin ich ganz gut darin, das Beste daraus zu machen. Aber diese Bindungsstörung, die zieht sich durch mein ganzes Leben, obwohl ich dann auch doch längere Beziehungen geführt habe. Aber jetzt sitze ich hier allein und meine Kinder sind weit weg. Wir telefonieren oder wir schreiben. Mein jüngstes Kind will seit 2 Jahren nichts mehr von mir wissen. Obwohl ich es immer anbiete. Es ist schwierig gerade. Es klingt alles nach Scheitern. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht, was ihr davon denkt, was ihr darüber denkt. Vor allen Dingen, wenn ihr gespiegelt bekommt, dass ihr ein guter Mensch seid, dass ihr euch um andere kümmert, dass ihr zuverlässig seid, dass man mit euch planen kann, dass man mit euch gut Zeit verbringen kann, wenn sich das doch irgendwie anders anfühlt. Und ich habe in dem Zusammenhang oder mit diesem Unterschied zwischen der Außenansicht, also dem, was ich gespiegelt bekomme, und meinem Innenleben, was ich darüber denke, immer wieder Schwierigkeiten. Es ist immer wieder ein Hin- und Herreißen. Vielleicht ist es das Imposter-Phänomen oder Impostor-Syndrom, ja, sogenanntes Hochstapler-Syndrom. Denn diese Selbstzweifel, die mich immer wieder plagen und die mir manchmal wirklich auch ein schlechtes Gewissen machen und manchmal frustrieren und manchmal mein Wohlbefinden beeinträchtigen, sagen wir mal so, bis hin zu der Innenansicht, dass ich das, was ich in meinem Leben als Erfolg verbuchen kann, und da gibt es einiges, das weiß ich ganz genau, also ihr braucht mich nicht aufrichten, ich bin da schon ganz reflektiert, aber dass trotzdem immer wieder dieser Gedanke daherkommt, dass ich das sozusagen gar nicht verdient haben könnte. Dinge, die meine Mitmenschen als Erfolge ansehen, dass ich die vielleicht habe ich nur Glück gehabt. Oder vielleicht war es Zufall. Ja? Und das macht schon was mit mir, weil das mich am Ende, zumindest in den letzten Jahren in Berlin, tatsächlich bis zum Burnout gebracht hat. Diese verstärkten Selbstzweifel an meinen Fähigkeiten, obwohl das niemand anders angezweifelt hat. Und diese Angst, dass man mich als der ich bin, entlarven würde, das war schwierig. Das war echt schwierig. Und da ich war damals noch nicht in der Lage, mir Hilfe zu suchen. Und geendet hat es dann eben halt im Burnout. Also, mich würde interessieren, wie ihr das seht, ob ihr so etwas kennt, ob euch sowas begegnet, ob euch sowas beschäftigt. Denn obwohl ich für andere Menschen in meiner jetzigen Arbeit oder in meinen jetzigen 2 Arbeiten oder Jobs da sein kann und drauf gucken kann, als neutraler Beobachter und als neutraler Ratgeber geht es mir natürlich mit meinen eigenen Dingen ganz anders. Ja. Und gerade bei meinen Kindern macht mir das große, große Skrupel. Irgendwie gibt es ja auch immer wieder so eine Art Beweise, will ich nicht sagen, so eine Art Anzeichen dafür, dass da was nicht gut ist. Ja, so wie ich jetzt das Anzeichen bekommen habe, dass die Beziehung zu meinen Brüdern doch nicht so ist, wie ich sie mir selbst erklärt habe. Wie ist das mit dem Scheitern? Ist es einfach, danach einfach weiterzumachen, wenn man sich das eingesteht? Warum habe ich, obwohl ich das Scheitern habe kommen sehen, mit diesen Küchenschränken einfach weitergemacht? Warum habe ich nicht aufgehört und habe mir gesagt, na gut, dann muss ich das neu planen oder muss ich das anders machen? Warum kann ich Dinge, die ich einmal schon fertig habe, und in diesem Fall wäre das sowas gewesen, das, was jetzt in der Küche schon aufgebaut und angebaut ist, nicht wieder zurücknehmen, um nochmal von vorne anzufangen? Warum fällt mir das so schwer? Und warum geht das so weit, dass ich richtig Schaden anrichte jetzt. Jetzt habe ich richtig Schaden angerichtet. Es ist einerseits interessant, andererseits ist es aber auch irgendwie beunruhigend, dass das so passiert. Und dass ich das jetzt mit euch teile, ist ein bisschen Selbsttherapie, ist aber auch ein bisschen so der Versuch, das, was Ute immer gefordert hat, nämlich mich auch mal mehr persönlich einzubringen in meinen eigenen Podcast. Das ist hier jetzt geschehen. Ich bin hier über eine hohe Hürde gesprungen. Das ist, wird mir jetzt gerade klar, wenn ich das hier erzähle. Über eine hohe Hürde, mich hier offen zu machen. Aber vielleicht wollt ihr mir das ja mal reflektieren. Vielleicht wollt ihr eure Erfahrungen damit teilen, mit dem Scheitern. Eure Erfahrungen mit dem Wiederaufstehen. Denn das ist auch in meinem Leben immer wieder vorgekommen, dass ich gelernt habe, immer wieder aufzustehen, wieder neu anzufangen, natürlich. Denn wenn mich die Bindungsstörung dazu gezwungen hat, eine Beziehung abzubrechen, habe ich doch immer wieder die Sehnsucht nach einer neuen Beziehung gehabt, nach einer Beziehung. Und nicht so wie jetzt hier allein zu sein und nicht so wie gestern hier allein vor mich hinzuwerkeln und mit mich sozusagen ins Unglück zu werkeln, nur weil mir niemand über die Schulter guckt und auf dieselbige klopft und sagt, hey, langsam, hör mal auf, das ist falsch. Mach das mal anders oder guck mal, ob du das so und so machen kannst. Es war niemand da und das ist dabei rausgekommen. Also kennt ihr das? Wie geht ihr damit um? Wie ist das mit dem Wiederaufstehen? Wie funktioniert das mit dem neuen Mutfassen? Wie geht man damit um, wenn man, so wie ich, jetzt an einen Punkt kommt, wo man plötzlich überall sich gescheitert sieht? Ja, das interessiert mich sehr und ich habe hier extra jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung über das Scheitern vorbereitet, weil ich über mich persönlich sprechen wollte. Genau. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass diese Suche nach einer Beziehung, nach Nähe, nach Vertrauen auch immer wieder scheitert, weil das über die sozialen Medien doch nicht so toll funktioniert und manchmal trifft man sogar auf Menschen, die einem nichts Gutes wollen. Das ist mir jetzt gerade vor kurzem geschehen, dass ich mit jemandem geschrieben habe, was darin endete, dass es immer, wie soll ich sagen, die Antworten wurden immer abweisender und irgendwann kam dann der Satz, ich habe dich nur verarscht, weil mir Leute wie du, weil die mir auf den Geist gehen. Und ich denke so, du kennst mich überhaupt nicht. Also was ich vorher für so, so Flirty-Zeugs, ne, hielt so, ach lieber nicht und lieber doch, nein, mein Telefon verträgt keine weiteren Nummern mehr. Das könnte man alles so flirty deuten. Am Ende war es einfach ein armes Würstchen, dass seine Zeit im Internet damit verbringt, andere Leute zu veralbern, das ist so, ist mir total fremd, also völlig fremd. Es wäre auch nicht mein Zeitvertreib, aber auch das ist mir noch begegnet am Ende. Ja, über das Scheitern. Schreibt mir gerne, wenn ihr dazu was mitteilen wollt. Und ihr merkt schon, das wird eine Sendung, die wahrscheinlich komplett unter dem Thema über das Scheitern steht. Denn schon die Strategie der deutschen Autounternehmen in China ist, man kann es nicht anders nennen, gescheitert. Und das, was ich euch gerade über mein persönliches Scheitern erzählt habe, schlägt ja in die gleiche Kerbe. Und auch wir, und jetzt komme ich mal zu einem Thema, was mich ja, wie ihr alle wisst, auch beschäftigt. Wir scheinen in unserer Strategie oder in unseren Bemühen, die den weltweiten Anstieg der CO2, des CO2-Gehalts in der Atmosphäre zu begrenzen, zu scheitern. Denn wenn man die Zahlen aus dem Jahr 2024 sich anschaut, dann muss man sich eingestehen, dass in diesem Jahr, also das war das letzte Jahr und das war sozusagen 9 Jahre nach dem Klimagipfel in Paris, wo diese Ziele ja beschlossen wurden von allen teilnehmenden Ländern, muss man für das Jahr 2024 zusammenfassen, dass die Konzentration des Kohlendioxid in der Atmosphäre 2024 so drastisch gestiegen ist, so stark wie seit Beginn der Messung, der modernen Messung seit 1957 nicht mehr. Also das ist entgegen dem, was wir uns vorgenommen haben in Paris und was eigentlich alle Länder sozusagen als Konsens beschlossen haben, passiert nicht nur nichts, sondern es wird auch noch immer schlimmer. Seit den 60er Jahren hat sich diese jährliche Zunahme verdreifacht. Laut WMO, das ist die Weltwetterorganisation. Und nicht nur Kohlendioxid, sondern auch Methan und Lachgas sind auf Rekordwerte gestiegen. Was ist denn hier los? Was ist mit unseren Bemühungen los, die Emissionen zu reduzieren? Ich habe in dieser Woche gelesen irgendwo, dass manche Experten vermuten, dass wir das 3-Grad-Ziel, 3 Grad, nicht 1,5 Grad wie in Paris beschlossen, 3-Grad-Ziel reißen werden oder die 3-Grad-Marke reißen werden. Ein Ziel sind ja die 3 Grad überhaupt nicht. Wenn 3 Grad das Klima erwärmt, hat das wirklich katastrophale Auswirkungen auf unser Leben. Es geht hier nicht um Diskussionen, um irgendwelche Seminardiskussionen oder irgendwas, sondern es hat wirklich Auswirkungen auf unser Leben. Aber nein, wir diskutieren immer über solche Zahlen und wir diskutieren darüber, dass wir die Ziele von irgendwas nicht erreicht haben. Es geht um unser Leben. Und die Bedingungen, unter denen wir leben, die Bedingungen, wie wir unsere Lebensmittel produzieren, die Bedingungen, wie wir wohnen, wie wir uns wohlfühlen, erholen können, das hat alles damit zu tun. Deswegen ist es nicht nur, geht es bei der Reduktion der Emissionen nicht nur darum, um unser Klima, das ist immer so ein abstrakter Begriff, wir müssen unser Klima schützen, sondern es geht um unsere wirtschaftliche Sicherheit. Es geht um das Wohlergehen von uns allen. Schaut bitte nach Spanien zum Beispiel. Da ist gerade Land unter. Und das kommt immer häufiger. Und ob es jetzt das Ahrtal ist, was schon wieder bedroht ist, oder es ist da. Es ist um uns herum. Ich glaube, das wird eine Sendung, die in die Geschichte eingehen wird von Erwachsener Podcast, weil es irgendwie nicht positiv wird. Ja, also das letzte Jahr war das wärmste seit Aufzeichnungsbeginn und war auch wieder wärmer als 2023. Dazu tragen eben auch diese Waldbrände bei. Die Meere und die Wälder können kaum noch CO2 aufnehmen. Ja, also es ist die Wälder und die Meere haben ja so eine Fähigkeit, als Kohlendioxid-Senke zu wirken. Aber das ist erschöpft. Die Weltwetterorganisation spricht von einem drohenden Teufelskreis, um noch eben die Erwärmung in einem Rahmen zu halten, der für uns vielleicht noch irgendwie erträglich ist. Und wir haben hier in einer früheren Sendung, da war Ute noch dabei, Eckhard von Hirschhausen zitiert, dass selbst mit ganz viel Geld man sich das Wetter und Klima nicht aussuchen kann, dass da eben wir aus Eiweißen bestehen und Eiweiße eine natürliche Temperaturgrenze haben, bevor sie die Konsistenz, den Aggregatzustand wechseln und dann ist man tot. Also das ist auch ein Scheitern, was wir uns hier eingestehen müssen. Wir kommen nicht voran in unseren Bemühungen, die Lebensbedingungen der Menschen wenigstens zu halten. Ich rede gar nicht von verbessern. Es geht hier darum, sie irgendwie zu halten. Aber man muss eben sich eingestehen, dass wenn die Emissionen eben im letzten Jahr die höchsten, die je gemessen worden sind, waren, dass die Bemühungen, eben genau diese Emissionen zu senken, gescheitert sind. Und ganz ehrlich, ich persönlich, ihr wisst, ich fahre ein Elektroauto, habe ich heute schon erwähnt in dieser Sendung. Das hat eben damit zu tun, dass ich irgendwie meinen kleinen Beitrag, den ich eben leisten kann, leiste. Und dieser Beitrag kostet mich wirklich Geld. Das ist nicht so, dass ich bringe einen Einsatz dafür, tatsächlich. Und wenn ich mit meinem Auto, sagen wir mal, zum Supermarkt fahre, dann bin ich ein Exot. Dann ist vielleicht noch ein zweites oder maximal noch ein drittes Elektroauto auf dem Parkplatz, aber das war es dann auch schon. Das sind 3 von, sagen wir mal, 100. Und alle anderen, und das wundert mich, denn ich weiß, die Wissenschaft hat dafür den Begriff kognitive Dissonanz. Ich wundere mich einfach darüber, dass die anderen Menschen einfach so weitermachen wie bisher. Als ob nichts sei. Gut, man könnte jetzt davon ausgehen, ich bin der Spinner, ich bin der Klimahysteriker, ja, Hysteriker. Kann ja so sein. Ja, dann, wenn man mir das mit Zahlen belegen kann, dann wäre ich dabei. Denn ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich in diesem Podcast auch gelernt, ich glaube eben an die Wissenschaft als Grundlage und die wissenschaftliche Methode als die Methode, den aktuellen Wissensstand zu ergründen. Es gibt keine absolute Wahrheit, wenn euch das jemand erzählen will, dass er recht hat, glaubt ihm erst recht nicht. Sondern die Wissenschaft stellt immer nur den aktuellen Wissensstand dar, verändert ihn durch die wissenschaftliche Methode und daran glaube ich eben. Nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen bin ich kein Hysteriker, sondern es ist tatsächlich so, auf Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen. Aber das alles so einfach so weitermachen wie bisher. Klar habe ich hier schon Beispiele gebracht, dass eben nicht alle Menschen weitermachen wie bisher und dass Elektro-LKWs auftauchen, Elektro-Traktoren sogar auftauchen und die Entwicklung der Elektromobilität weitergeht. Aber es geht so langsam, es kommt so langsam bei den Menschen an. Ob wir jetzt über eine Prämie reden jetzt in den nächsten Jahren, wie die Politik es jetzt vorschlägt, die Elektroautos sind viel zu teuer, als dass für kleine und mittlere Einkommen eine Prämie ausreichen würde, dass die Leute sich Elektroautos kaufen. Das meinte ich mit dem, ich leiste meinen Beitrag dazu. Schwierig. Ein schwieriges Thema und auch wieder ein Scheitern. Und dann, wenn wir das jetzt verdaut haben, und ich hoffe, ihr kennt das alles noch verdauen und ihr bleibt noch dabei, dann komme ich jetzt zu den Nachrichten, die mir in den letzten beiden Wochen wieder aufgefallen sind. Und das erste hat auch wieder ganz doll mit meinem eigenen Befinden zu tun. Es ist mir auch schon passiert, dass ich an eine Ladesäule gekommen bin und das Kabel war gestohlen, was das an der Ladesäule dran ist. Das ist ein Trend, der um sich greift und der richtig, richtig Geld kostet. Und die Unternehmen sind sich noch nicht so richtig einig, ist das Kabeldiebstahl, um an das Kupfer in den Kabeln zu kommen? Oder ist das Sabotage? Jedenfalls melden die Betreiber dieser Ladesäulen in ganz Deutschland einen Anstieg von diesen Fällen, zum Beispiel der Karlsruher Energiekonzern NBW in diesem Jahr schon mehr als 900 Kabeldiebstähle, 900 an über 130 Schnellladestationen. Das sind, so schreibt NBW, ein Schaden im niedrigen einstelligen Millionenbereich, also Millionenschaden. Und es ist ein Anstieg gegenüber den vergangenen Jahren, in denen die Schadenssumme deutlich geringer war. Der Anbieter, der mich mit Strom versorgt, EVGO, über den ich auch meinen Elektroladestrom beziehe, schreibt, während wir zwischen 2022 und 2024 Fälle im sehr niedrigen zweistelligen Bereich festgestellt haben, sind diese in 2025 bei uns auf einen mittleren bis hohen zweistelligen Bereich gestiegen. Also reden wir mal 90, das ist ja noch überschaubar, so blöd wie es ist, aber trotzdem. Ionity schreibt von über 100 Fällen. Es gibt keine bundesweite Übersicht. Also das gibt es noch nicht, denn in der Polizeistatistik werden diese Fälle noch nicht so richtig präzise erfasst. Also es gibt vielleicht wie damals, wie beim letzten Mal, noch kein Kästchen dafür auf dem Polizeibericht. Jedenfalls, und ihr findet diesen Artikel aus dem Spiegel auch wieder in den Shownotes, jedenfalls schreibt der Spiegel, die Beweggründe der Täter sind unklar. Zwar könnten Diebe es auf das Kupfer in den Kabeln abgesehen haben, denn je nach Schnellladekabel enthalten diese laut Angaben von ENBW zwischen 4 und 10 Kilogramm Kupfer. Aber Kupfer bringt im Schrotthandel jetzt auch nicht so viel Geld, so um die 8 Euro pro Kilo. Also es könnte sich auch um reinen Vandalismus handeln oder eben um gezielte Sabotage durch ideologisch motivierte Personen, schreibt ENBW. Oder NBW, wie schreibt man das denn? Wie spricht man das denn? Also sehen sich die Betreiber gezwungen, Maßnahmen zu unternehmen. Ionity zum Beispiel setzt zunehmend Farbpatronen ein, die beim Aufschneiden platzen und richtig farbige Spuren hinterlassen. So sind die Kabel dann eindeutig als gestohlen erkennbar. Und man testet auch noch verschiedene Tracking-Maßnahmen. EWE-Go sieht da irgendwie bei der Zinte die Gefahr, die eigene Infrastruktur zu verunreinigen. Also wenn das Kabel an der Säule platzt, dann ist natürlich die Säule mit farbig gestaltet. Dann muss man das wieder reinigen und instand halten. Da gibt es wieder höhere Kosten. Also die wollen eher auf Kameratechnik setzen. Und ENBW setzt auch auf verstärkte Beleuchtung, Videoüberwachung, kann man aber irgendwie nicht an allen Standorten installieren. Die wollen vielleicht robustere Kabel einsetzen mit schnittfestem Mantel, schreiben die. Und Systeme, das sollte in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich auch Standard sein oder möglich sein, Systeme, die Manipulationen in Echtzeit erkennen und Alarm schlagen. So, ja, dann gibt es einen Alarm an der Ladestation und dann muss die Polizeistreife da hinfahren und gucken, was da passiert ist. Ey, Alter, was ist hier los mit euch? Die Kabel von den Ladestationen klauen. Alter. Ja. Nicht schön, oder? Finde ich auch nicht so richtig gut. Ja. Was gibt's denn sonst noch so? Es gibt ein Scheitern, das schon ein paar Jahre zurückliegt, was aufgedeckt wurde. Und das ist der sogenannte Dieselskandal. Wir erinnern uns alle an die langen Taktierreihen von VW und vor allen Dingen von VW, die damals in ihren Autos Software verbaut haben. Sagt man verbaut, geladen, egal. Jedenfalls, diese Software hat dazu geführt, dass die Dieselfahrzeuge auf den Prüfständen korrekte Werte angezeigt haben, die aber im Verkehr, im Alltagsverkehr niemals erreicht wurden und auch gar nicht erreicht werden sollten. Nur auf den Prüfständen sollten diese Autos die korrekten Abgaswerte zeigen. Zumal damals die Abgasbestimmungen verschärft wurden und die Ingenieure, Entscheider bei den Autokonzernen sich außerstande sahen, diese Abgaswerte, die in den Normen vorgeschrieben waren, ohne Schummelei, nee, das ist zu wenig, ohne Betrug zu erreichen. Volkswagen hat in dem Zusammenhang irgendwie um die 30 Milliarden Euro gelöhnt an Strafen. Vor allen Dingen in den USA. In Europa sind die Strafen viel, viel milder ausgefallen. Was ich nicht ganz fair finde. Aber das Recht ist jetzt so und dann muss man das eben so handhaben. Und jetzt geht gehen die Dieselprozesse in Großbritannien los. Und da trifft es eben solche illustren Hersteller wie Mercedes-Benz, wie Ford, wie Renault, Nissan, Peugeot, Citroën. Hier geht es um hunderttausende Autobesitzer, die auf Entschädigung in Milliardenhöhe hoffen. Gibt mir auch so ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber natürlich haben die Leute ein Auto gekauft, das anders war, als es in den Prospekten angeboten. Diese Autos haben aber nicht nur die Besitzer geschädigt, sondern beiläufig auch alle anderen Menschen, die von den Abgasen vergiftet werden. Ich finde es so ein bisschen schwierig, dass die Menschen jetzt eine persönliche Entschädigung, also die Autobesitzer, bekommen sollen. Ich fände es richtig, wenn die Konzerne verurteilt würden, Gelder für Wiedergutmachungsmaßnahmen an der Umwelt einzusetzen und nicht jeden Einzelnen zu entschädigen, der dann das Geld für alles Mögliche einsetzt, vielleicht sich ein neues Auto kauft, vielleicht ein E-Auto, das wäre noch sinnvoll für mich, aber also es haben 1,6 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer haben gegen 14 Automobilhersteller Klagen eingereicht. Fünf der angeklagten Hersteller sollen dabei sozusagen den Präzedenzfall schaffen für andere. Und hier könnten eben Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe anfallen. Natürlich weisen die Hersteller die Vorwürfe wieder zurück. Niemand hat hier was getan. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Mercedes-Benz und Ford weisen die Vorzüge als unbegründet zurück. Wie? Nissan, Japan äußert sich nicht. Stellantis, der Mutterkonzern der Marken Peugeot und Citroën, sowie Renault sagen, den damaligen Vorschriften haben unsere Autos entsprochen. Ja, weiß nicht. Zur Erinnerung, in 2015 war dieser Skandal bekannt geworden und Volkswagen hat damals auch eingeräumt bei den Dieselmotoren von 11 Millionen Autos. 11 Millionen Autos. Der Marken Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, eine Software verbaut zu haben, die den Ausstoß von Stickoxid zwar auf dem Prüfstand senkt, aber nicht im Straßenverkehr. Genau, VW hat schon mal eine Strafzahlung in Großbritannien akzeptiert, darum ist das jetzt hier nicht dabei. Und zwar 227 Millionen Euro circa, um das Verfahren beizulegen. Denn der Londoner High Court, also das höchste Gericht, hatte 2020 festgestellt, dass VW eben diese verbotene Abschalteinrichtung eingesetzt hatte. Und hier steht es nochmal, insgesamt hat Volkswagen im Zuge des Skandals mehr als 32 Milliarden Euro für Strafen, Fahrzeugumbauten und Entschädigungen bezahlt. Wie gesagt, besonders in den USA, weniger in Europa. Ein Scheitern, dass wir dem anderen Scheitern noch hinzufügen können. Und jetzt kommen wir zu einer Nachricht, die ich hier schon erwähnt habe, mal in einer früheren Sendung. Auch hier scheint ein Scheitern zugrunde zu liegen. Und das betrifft aber die Menschheit und eine andere Spezies, die sehr direkt Einfluss auf die Menschheit nimmt, und zwar auf Segelschiffe vor Portugal, nämlich Orcas. Wieder haben Orcas ein Leck in den Rumpf eines Bootes gerissen. Eine fünfköpfige Familie musste aus Seenot gerettet werden. Die Yacht ist gesunken. Und Gott sei Dank sind die Menschen, das muss man dazu sagen, alle unverletzt. Ich hoffe, die Orcas auch. Und denn die Vorfälle mit den Orcas häufen sich vor Portugal. Und das hat irgendeinen Grund, der in der Beziehung zwischen Menschen und Orcas liegt. Denn, also jetzt, das ist jetzt kein Einzelfall, ne? Zuletzt am 13. September wurde auch eine Segeljacht unweit von Lissabon zum Sinken gebracht. Und es gibt bereits in diesem Jahr 61 Meldungen, wobei die Experten meistens nicht von der gezielten Aggression ausgehen. Die Orca-Experten weisen deshalb den Begriff Attacken zurück und sprechen eher von Interaktionen. Okay. Man untersucht das noch. Das ist ein Verhalten, was erst seit 2020 verstärkt registriert wird. Aber wie auch immer man das jetzt einschätzen möchte, es ist offenbar eine gestörte Beziehung zwischen Orcas und Segelbooten, muss man mal so sagen. Oder wir verstehen da irgendwas nicht, und das passiert uns ja öfter, dass wir etwas beobachten, was wir aber noch nicht verstehen, uns nicht erklären können und deswegen scheinbar noch nicht richtig verstanden haben. Es wird untersucht, und ihr findet auch diese Nachricht wieder in den Shownotes, wie ihr das ja schon wisst. Ja, und dann kommen wir zu Weltraumnachrichten. Auch das wird dieses Mal nicht fehlen. Allerdings geht es hier um keinen Erfolg, sondern es geht darum, dass wir überfällig sind mit einem Ereignis, was eigentlich von der Beobachtung her so alle 100 Jahre im Durchschnitt auftritt. Und dass das letzte Mal 1859 auf der Erde auftrat. Das heißt, ungefähr alle 100 Jahre ist schon vorbei. Das wäre 1959 gewesen, so um den Dreh herum. Wir haben jetzt 2025 und wir sollten und wir werden uns auch darauf vorbereiten. Und zwar geht es hier um einen Sonnensturm. Was ist das? Die Sonne ist ein Stern und als solcher betreibt dieser Stern Kernfusion. Darüber haben wir hier schon geredet. Wie geht das, dass so ein Stern Kernfusion betreibt? Es ist ja eigentlich nur eine brennende Gaskugel. Was heißt nur? Es ist eine brennende Gaskugel und es brennt wegen der Fusion von Wasserstoff. Die Fusion von Wasserstoff erzeugt einen Strahlungsdruck, der aus dem Stern herausdrückt und die Gravitation des Sterns, das Gewicht, erzeugt einen Druck, der nach innen drückt. Und solange diese beiden Drücke, Strahlungsdruck, Gravitationsdruck, im Gleichgewicht sind, funktioniert das Ganze. Ja? Aber es gibt schon Ausbrüche. Und das nennt man dann einen Sonnensturm. Nämlich wenn die Sonne Materie, der durch bestimmte Prozesse im Inneren der Sonne, die nach oben gebracht wird, wenn diese Materie hinausgeschleudert wird, ich will jetzt nicht sagen, die Sonne schleudert, sondern diese Prozesse schleudern diese Materie aus der Sonne heraus. Und diese Materie wird dann sehr beschleunigt. Plasma mit Geschwindigkeiten von 2000 Kilometern pro Sekunde. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, in welche Richtung die Sonne dieses Plasma schleudert, aber 1859 hatten wir das so, dass dieser Sonnensturm die Erde getroffen hat. Und das hatte zur Folge, dass Telegrafennetzen zusammengebrochen sind. Damals war Telegrafen der heiße Scheiß in der Kommunikation, in der Datenübertragung. Und das war eben tatsächlich das technische Problem. Die Telegrafennetze brachen zusammen. Und sichtbar war das dadurch, dass Polarlichter bis nach Rom und Hawaii sichtbar waren. Also was passiert damit? Dieser Sonnensturm trifft auf das Magnetfeld der Erde. wird, wenn solange es sozusagen jetzt nur normale Polarlichter sind, die, werden die Teilchen abgelenkt durch die Magnetfelder, die Magnetfelder und das Magnetfeld der Erde an den Magnetlinien entlang zu den Polen geleitet. Und dort ionisiert die Strahlung in den höheren Schichten der Atmosphäre Moleküle, Sauerstoff, Stickstoff zum Beispiel. Ionisiert bedeutet, schlägt entweder ein Elektron hinaus oder drückt ein Elektron hinein. Diese Energie, die damit freigegeben wird, die wird mit Photonen freigegeben und das leuchtet dann eben in verschiedenen Farben. Das ist das, was passiert bei normaler Sonneneinstrahlung auf die Erde. Die Atmosphäre der Sonne, der Erde und das Magnetfeld schützt uns vor den Auswirkungen dieser Teilchen, die von der Sonne kommen. Aber ein Sonnensturm ist eben halt so, und jetzt schreiben natürlich die Medien von einem super Sonnensturm, da vermag die Magnetosphäre, also das Magnetfeld, das nicht mehr alles wegzuhalten. Ja? Und ihr könnt euch vorstellen, durch diese Digitalisierung unserer Erde sind wir viel mehr verwundbar als 1859. Ja? Was würde passieren? Bereits 8 Minuten nach einer Sonneneruption, wie ich sie gerade beschrieben habe, würden GPS- und Satellitenkommunikation ausfallen. Dann, wenig später nur, würden die energiereichen Teilchen die Erde erreichen. Es käme zu diesen Polarlichtern über der Nordhalbkugel, dann zu Kurzschlüssen, zu Transformatoren würden durchbrennen und ein großflächiger Blackout wäre die Folge, also ein richtiger Blackout, von dem man nicht so schnell sagen kann, wann das wieder hergestellt wird. Es würde einfach schlicht auf der gesamten Nordhalbkugel der Strom ausfallen. Dieses Plasma würde einen magnetischen Sturm auslösen, würde Satelliten im niedrigen Orbit aus ihren Bahnen schieben oder aber miteinander kollidieren lassen. Und wir sind sehr abhängig, ja, von dieser Technik. Die Satelliten in den niedrigen Erdorbits, die werden normalerweise durch unsere Atmosphäre und unser Magnetfeld schon vor Weltraumgefahren geschützt, aber wenn es sowas wie das Carrington-Ereignis ist, das würde kein Raumfahrzeug verschonen, sagt Amir. Wer ist das? George Amir, ESA-Koordinator für Weltraumwettermodellierung. Weltraumwetter. Genau, das würde richtig, richtig losgehen. Also die ganzen Satelliten im Orbit könnten beschädigt werden. Und damit wir darauf reagieren können, hat die ESA sozusagen so eine Art Katastrophensimulation gemacht, um zu schauen, was können wir denn tun. Ja, also wir können natürlich nicht den Sonnensturm aufhalten, der geschieht einfach. Die Sonne ist der Dominator unseres Systems. Da gibt es keine Überlegung, wohin werfe ich jetzt was. Das bricht einfach aus und ist dann auf dem Weg. Ja. Die haben das mit ihrem eigenen Satelliten getestet, mit dem Satelliten Sentinel-1D, Vidora. Die konnten, das Team, was an dieser Simulation beteiligt war, konnte den Satelliten vor schweren Schäden schützen. Aber die Systeme seien an ihre Grenzen geraten, schreiben die. Deswegen plant die ESA eine Mission, Vigil, keine Ahnung, die soll 2031 an den Start gehen und soll zumindest warnen können vor solchen solaren Superstürmen. Denn, und das ist jetzt hier auch vergleichbar mit dem Klimawandel, es ist nicht die Frage, ob ein solches Ereignis eintritt, sondern es ist nur die Frage, wann uns so ein Sonnensturm wie 1859 trifft. Ja, das ist auch eine der Nachrichten, die mir dieses Jahr, die in den letzten beiden Wochen aufgefallen ist. Und als letztes für heute möchte ich mit euch noch einmal den Namen und die Erinnerung an Jane Goodall hochhalten, denn es ist im Zuge ihres Todes auch nochmal ein Interview aufgetaucht. Und da geht es darum, dass sie also eine Art Resümee gezogen hat über ihr Leben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wollen wir uns mal ganz kurz drin vertiefen, denn wenn so jemand Bedeutendes wie Jane Goodall, wenn man so will, letzte Worte von uns hören lässt, dann ist das etwas, was ich bewegend finde. Sie sagt, an diesem Ort blicke ich auf mein Leben zurück. Ich blicke zurück auf die Welt, die ich hinter mir gelassen habe. Welche Botschaft möchte ich hinterlassen? Ich möchte, dass ihr alle versteht, dass jeder Einzelne von euch eine Rolle zu spielen hat. Ihr wisst es vielleicht nicht, ihr findet sie vielleicht nicht, aber euer Leben zählt. Und ihr seid aus einem bestimmten Grund hier. Und ich hoffe, dieser Grund wird euch im Laufe eures Lebens deutlich werden. Ich möchte, dass ihr wisst, dass euer Leben zählt, egal ob ihr diese Rolle findet, die euch zusteht oder nicht. Und dass ihr jeden Tag, den ihr lebt, einen Unterschied in der Welt macht. Und ihr könnt selbst entscheiden, welchen Unterschied ihr macht. Ich möchte, dass ihr versteht, dass wir Teil der Natur sind. Und selbst heute, wo es auf diesem Planeten dunkel ist, gibt es noch Hoffnung. Gebt die Hoffnung nicht auf. Wenn ihr die Hoffnung verliert, werdet ihr apathisch und tut nichts. Wenn ihr das Schöne der Welt bewahren wollt, wenn ihr den Planeten für zukünftige Generationen, ihre Enkel und deren Enkel retten wollt, dann denkt einfach über euer tägliches Handeln nach. Denn millionenfach, milliardenfach multipliziert können selbst kleine Taten Großes bewirken. Ich hoffe nur, dass ihr versteht, dass dieses Leben auf dem Planeten Erde nicht das Ende ist. Ich glaube und weiß jetzt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dieses Bewusstsein lebt. Von meinem jetzigen Standort aus kann ich euch keine Geheimnisse verraten, die ich nicht teilen darf. Ich kann euch nicht sagen, was ihr vorfinden werdet, wenn ihr den Planeten Erde verlasst. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass euer Leben auf dem Planeten Erde einen Einfluss daraus haben wird, welches Leben ihr nach dem Tod vorfindet. Vor allem möchte ich, dass ihr daran denkt, dass wir, solange wir auf dem Planeten Erde sind, Teil von Mutter Natur sind. Wir sind von Mutter Natur abhängig für saubere Luft, für Wasser, für Nahrung, für Kleidung, für alles. Und während wir ein Ökosystem nach dem anderen zerstören, dem Klimawandel und den Artenverlust verschlimmern, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Welt zu einem besseren Ort für die Kinder von heute und für die kommenden zu machen. Ihr habt es in eurer Macht, etwas zu verändern. Gebt nicht auf. Ihr habt eine Zukunft. Gebt euer Bestes, solange ihr noch auf diesem wunderschönen Planeten Erde seid, auf den ich von hier aus herabblicke. Gott segne euch alle. Diese Worte sprach Jane Goodall in einem Interview, was sie zuletzt gegeben hat. Und dieses Interview ist durch die Medien gegangen. Ich habe es zunächst mal gefunden im Spiegel und dann habe ich mir den Originalartikel rausgesucht und habe das nochmal im Original gelesen. In den verschiedenen Medien wird dieses Interview verschieden abgebildet. Vielleicht für alle, die sich jetzt fragen, wer ist Jane Goodall? Naturforscherin, sehr eng verbunden mit der Forschung an freilebenden Schimpansen. Eine der großen, für mich beeindruckenden Frauen der Forschung und der Wissenschaft. Ich habe beim letzten Mal länger über sie geredet, vielleicht einfach mal nachhören, was es zu Jane Goodall zu wissen gibt. Ja, und was hat sie noch? Was wird jetzt in den verschiedenen Artikeln betont? sie hat mit Brett Falchuk gesprochen. Das war dieses Interview im Rahmen im Netflix, Streaming-Dienst Netflix. Der hat es veröffentlicht und diese Interviewreihe heißt Famous Last Words. Und hier sind Gesprächspartner eben Persönlichkeiten, die Gesellschaft und Kultur nachhaltig geprägt haben. Und so eine ist natürlich Jane Goodall. Sie hat mit diesem Red Falchuk gesprochen, hat auf ihr Leben zurückgeschaut und ihr Wirken, hat auch ein paar Seitenhiebe verteilt, die natürlich ganz besonders gern aufgenommen wird. Sie hat zum Beispiel gesagt, natürlich gibt es Menschen, die ich nicht mag. Und ich würde sie gern in eins von Musk, also Elon Musk, Raumschiffen setzen und sie alle auf den Planeten schicken, von dem er sicher ist, dass er ihn entdecken wird. Und das geht natürlich hier um SpaceX. Sie würde gerne auch Donald Trump und einige seiner Anhänger in das Raumschiff packen. Und dann würde sie gerne auch noch Putin und Präsident Xi dazu tun, auch Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung. So Zitat Jane Goodall. Sie würde sie alle in dieses Raumschiff setzen und wegschicken. Das ist hier auch ein kleines Eingeständnis, auch ein Scheitern, denn dass diese Menschen heute die Politik der Welt bestimmen, dass diese Menschen heute so einen großen Einfluss haben, und ich will gar nicht die Nachrichten über die orange Blitzbirne da noch einmal hier ausbreiten, das ist zu viel Öffentlichkeit, das braucht er nicht. Aber dass eben diese Menschen unser Leben bestimmen, ist auch ein Scheitern. Und ich freue mich über diese Worte von Jane Goodall, auch wenn ich ihren Glauben an das Leben nach dem Tod nicht teile. Aber dieses Jetzt, ihr könnt jetzt etwas tun und jeder von euch zählt, das ist, glaube ich, ein guter Ausgang in einer Sendung über das Scheitern. Ein gutes Stichwort für den Neuanfang. Und nachdem ich euch mit in mein eigenes Scheitern genommen habe, kann ich natürlich nicht das so stehen lassen, ohne zu sagen, auch ich nehme diese Worte von Jane Goodall mit in mein eigenes persönliches Tun. Denn das Eingestehen, dass ich an bestimmten Dingen gescheitert bin, heißt ja nicht, dass ich es unversucht lasse, es besser zu machen. Und das werde ich tun. Ich werde versuchen, es besser zu machen. Das verspreche ich euch und vielleicht spreche ich auch beim nächsten Mal darüber, wie ich es besser machen kann. Vielleicht muss ich noch ein paar Gespräche führen, vielleicht muss ich noch ein paar Bücher lesen, vielleicht muss ich noch ein paar Podcasts hören, vielleicht muss ich mich mal mit dem wissenschaftlichen Grundlagen über das Scheitern beschäftigen. Das weiß ich noch nicht so genau. Es würde in meiner Art sein, es würde zu meiner Art passen, Dinge zu regeln. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Ich mache jetzt einen Cliffhanger. Seid gespannt, wie es weitergeht. Seid dabei, wenn es hier in der Folge 46 dann weitergeht. Das hier war die Folge 45 von Erwachsen, der Podcast vom 21. Oktober 2025. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Herbst. Bleibt gesund und bis in 2 Wochen. Macht's gut.